herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich in dieser Woche nochmals alleine. Und das ist einfach deshalb, weil Yusuf noch im Urlaub ist, aber nächste Woche ist er dann wieder da und dann werden wir hier diese Sendung wieder zu zweit machen. Aber in dieser Woche habt ihr nochmal mit mir das Vergnügen und ja, ich hoffe, dass es auch für euch interessant und dass ich euch spannende Themen mitgebracht habe. Anfangen möchte ich gerne mit einer Analyse, auf die ich gestoßen bin, von Pangram Labs. Und die hat 1 Million Social-Media-Beiträge untersucht, sogar mehr als 1 Million, und herausgefunden, dass der Anteil von KI-generierten Inhalten gerade auf großen Plattformen sehr stark zugenommen hat und dass ja inzwischen echt ein großer Anteil der Beiträge aus KI-Feder stammen. Hier sind insbesondere längere Beiträge betroffen. Auf fast allen Plattformen sind längere Texte deutlich häufiger generiert als kurze. Insgesamt ist jeder 4. Social-Media-Beitrag mit mehr als 250 Wörtern vollständig von einer KI verfasst. Und lediglich Substack stellt hier eine Ausnahme dar. Am stärksten betroffen ist LinkedIn. Und obwohl die Plattform nur 1/3 der untersuchten Beiträge ausmacht, stammen immerhin 2/3 oder fast 2/3, 62% aller erkannten KI-Beiträge von LinkedIn und über 40% der längeren Beiträge, die waren vollständig KI generiert. Die Nutzer scheinen bereit zu sein, KI vor allem in beruflichen Netzwerken unter ihrem echten Namen für sich sprechen zu lassen, während sie auf anonymen Plattformen seltener genutzt wird. Viel KI-Unterstützung gibt es auch auf X. Wenn man sowohl vollständig KI-generierte als auch KI-unterstützte Inhalte zusammenzählt, dann liegt X sogar vorne. Fast die Hälfte der Artikel auf X nutzt in irgendeiner Weise KI, sodass nur 53% etwa der Artikel als rein menschlich verfasst eingestuft wurden. Ja, und dann auch noch eine interessante Unterscheidung: Hauptbeiträge versus Kommentare. Eigenständige Beiträge, sogenannte Top-Level-Posts, die werden wesentlich häufiger von KI verfasst als Antworten. Auf Reddit beispielsweise sind 98% von Menschen geschrieben, während Hauptbeiträge eine mehr als 5-mal höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, KI generiert zu sein. Und ein ähnlicher Trend war auch auf LinkedIn zu beobachten. Ja, und manche von euch werden sicherlich dieses Gefühl schon länger haben, dass vieles, was ihr da auf den Social Networks seht, KI generiert ist. Jetzt gibt es dazu, man kann sagen, einen Beweis oder zumindest mal starke Indizien. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Trend in Zukunft auch weiter zunehmen wird. Und das ist natürlich gerade für die Betreiber dieser Plattform nicht sehr erfreulich, aber auch für die Communities, die sich da bewegen. Ich finde, das kann man ganz gut zum Beispiel anhand von Bildern sehen. Früher war es ja so, dass man mit Bildern die Menschen durchaus in Erstaunen versetzen konnte. Und heute ist das ja komplett anders, weil man bei jedem Bild, insbesondere bei solchen, die nicht dem Alltäglichen entsprechen, gleich den Verdacht hat, das könnte KI generiert sein. Und ich glaube, dass hier manche sozialen Netzwerke besonders stark betroffen sind, zum Beispiel TikTok. Das betrifft nicht nur Bilder, sondern auch Videos. Auf TikTok präsentieren die Menschen ja gerne, was sie können, welche Fähigkeiten sie haben, sei es jetzt Tanzen, Artistik oder andere Dinge. Und jedes Video, jedes Bild auf TikTok steht heute im Verdacht, KI generiert zu sein. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen Content Creator eine Katastrophe. Ja, und ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie man aus dieser Geschichte rauskommen kann. Denn ja, eine zuverlässige Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten, die gibt's einfach nicht und die wird's auf absehbare Zeit vermutlich auch nicht geben. Aber Stichwort Vertrauen. Das versucht gerade Perplexity ein bisschen nach vorne zu stellen. Und zwar, wenn es um die Quellen geht, die in den Antworten von Perplexity erscheinen. Diese Quellen, die werden nämlich jetzt nach einem abgestuften System als mehr oder weniger vertrauenswürdig eingeteilt. Und das zeigt eben, dass ja gerade auch für die KI-Plattformen die Vertrauenswürdigkeit der Quellen eine immer wichtigere Rolle spielt. Also es gibt jetzt bei Perplexity im Grunde 4 Kennzeichnungsstufen. Die erste Stufe, die ist einfach daran zu erkennen, dass es keine Kennzeichnung gibt. Also das heißt, Quellen werden ohne ein besonderes Vertrauensmerkmal dargestellt. Die zweite Stufe, die nennt sich dann Credible, und ab Stufe 2 sieht man dann auch ein Vertrauens- oder Trust-Icon neben der Quelle. Credible bedeutet, dass eine Quelle grundsätzlich glaubwürdig ist, und in diesem Zusammenhang werden auch kleinere Mängel genannt, die einer noch höheren Bewertung entgegenstehen, zum Beispiel im redaktionellen Bereich. Die nächst höhere Stufe, und das ist dann auch gleichzeitig die zweithöchste Stufe, das ist Trusted, und hier befinden sich vertrauenswürdige Quellen, die eine hohe Reputation genießen, aber die noch keine Autorität sind. Fachspezifische Blogs und Nischenwebsites können zum Beispiel in diesen Bereich fallen. Ja, und die höchste Stufe, die nennt sich dann Authoritative. Und in dieser Kategorie landen Quellen von anerkannten Autoritäten, die allgemein bekannt und auch sind und auch als hochwertig angesehen werden. Und ein Beispiel dafür sind Beiträge, die zum Beispiel direkt von Google stammen. Und die Einteilung der Quellen durch Perplexity, die zeigt, wie wichtig es ist, auf die sogenannten EEAT-Signale zu achten, also auf fachliche Expertise, praktische Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Und diese Signale, die wirken sich nicht nur auf die klassische Google-Suche aus, sondern werden offenbar auch von KI-Systemen wie Perplexity genutzt. Und das ist nachvollziehbar, denn gerade KI-Antworten sind ja häufig von Spam und Falschinformationen betroffen. Einen interessanten Post hat Satya Nadella, seines Zeichens CEO von Microsoft, über das sogenannte Informationsparadoxon verfasst. Also er nennt es das Reverse Information Paradox. Und das beschreibt ein zentrales Problem für Unternehmen im Zeitalter der KI. Während beim klassischen Informationsparadoxon des Ökonomen Kenneth Arrow der Verkäufer Gefahr läuft, sein Wissen durch den Verkauf preiszugeben, ist es bei KI-Modellen genau umgekehrt. Der Käufer nämlich riskiert, sein wertvolles proprietäres Wissen wegzugeben, nur um die gekaufte Intelligenz überhaupt effektiv nutzen zu können. Das heißt, je mehr ein Unternehmen ein KI-Modell nutzt und korrigiert, desto mehr institutionelles Wissen fließt in Form von Prompts, Werkzeugen und Korrekturen, das sogenannte Exhaust, zurück an den Modellanbieter. Das führt dann dazu, dass der wirtschaftliche Wert zunehmend zu den Eigentümern der KI-Infrastruktur fließt, anstatt bei den eigentlichen Schöpfern und Urhebern des Wissens zu bleiben. Und um dieses Paradoxon zu lösen und zu verhindern, dass die eigenen Produktionsmittel und Daten an andere übertragen werden, müssen Unternehmen eine strikte Vertrauensgrenze, die sogenannte Trust Boundary, aufbauen. Anstatt nur reine Daten zu schützen, müssen in der KI-Ära die eigenen Lernmechanismen geschützt werden. Und dafür gibt es 5 entscheidende Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist Kontrolle. Unternehmen müssen eigene Evaluierungsprozesse erstellen, die definieren, was im Unternehmenskontext als gut gilt, und die volle Kontrolle über ihr Gedächtnis und ihr Wissen sowie die Feedbacks im eigenen Haus behalten. Zudem müssen sie die Rechte einfordern, Modellausgaben zur Schulung eigener Modelle nutzen zu dürfen. Die zweite Maßnahme, das sind Fähigkeiten. Es sollten Lernumgebungen innerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen aufgebaut werden, um Modelle anhand echter Arbeitsabläufe zu trainieren, ohne dabei Unternehmenswissen nach außen zu geben. Dann gibt es die Wahlfreiheit als dritte Maßnahme. Und zwar sollte die Orchestrierungsebene von einzelnen KI-Modellen entkoppelt werden, sodass das Unternehmen nicht abhängig von einem einzigen Modell ist und jederzeit wechseln kann. Das hatten wir hier auch schon ein paar Mal im Podcast, dass gerade für zentrale Produktionsprozesse es problematisch ist, sich auf ein bestimmtes KI-Modell zu stützen, sondern hier sollte man auf eine Art Orchestrierung bzw. auf eine Flexibilisierung setzen. Als vierte Maßnahme werden die Kosten genannt. Durch die Entkopplung der Modelle können Kontext auf Aufgaben und KI-Modelle auf die effizienteste und kostengünstigste Weise kombiniert werden, ohne an Qualität einzubüßen. Und schließlich und endlich Wachstum als fünfte Maßnahme, die so ein bisschen sich als Resultat der vorherigen ergibt. Es entsteht nämlich dann eine kontinuierliche Lernschleife. eine sogenannte Hill-Climbing-Machine, durch die sich der Wert der KI-Investitionen und damit des gesamten Unternehmens stetig weiterentwickelt und steigert. Und passend dazu bin ich auf ein Video-Interview gestoßen mit Clément Delange, dem CEO von Hugging Face. Und er ist so ein bisschen auf den Trend eingegangen, der wegzeigt von gemieteter KI hin zu Open Source mit Eigenverantwortung. Viele Unternehmen beginnen ihre KI-Projekte ja zunächst mit der Nutzung kommerzieller Schnittstellen, APIs von großen Anbietern, um so ein bisschen zu experimentieren. Und sobald diese Projekte skalieren und die Produktionsreife dann erreichen, dann wechseln die meisten Firmen zu Open-Source-Modellen, weil die Kosten der kommerziellen APIs zu hoch werden. Unternehmen möchten keine ausgelagerten Blackbox-Systeme, sondern fordern Kontrolle, Transparenz und das volle Eigentum an ihren KI-Fähigkeiten, also passend zu dem, was Nadella auch in seinem Blogpost geschrieben hat. Und dieser Wandel, der wird von Delange auch als Software 2.0 bezeichnet, bei dem Firmen ihre Technologie-Stacks wieder selbst aufbauen und kontrollieren. Und mittlerweile nutzt rund die Hälfte der Fortune 500 Unternehmen die Plattform Hugging Face, auf der fast 3 Millionen öffentliche Modelle verfügbar sind. Die Dominanz chinesischer Open-Source-Modelle ist da ein besonderer Aspekt, denn diese verzeichnen auf Hugging Face aktuell die meisten Downloads und haben damit auch die USA überholt. Und diese Modelle werden nicht nur von den Startups in den USA genutzt, sondern bilden auch die Grundlage für einen Großteil der Forschung an westlichen Universitäten, wie zum Beispiel auch Stanford oder Harvard, weil sich nur an offenen Systemen echte Forschung betreiben lässt. Und Delange widerspricht der Annahme, dass der Erfolg Chinas lediglich auf dem Kopieren westlicher Modelle durch die sogenannte Distillation basiert. Vielmehr verfüge das Land über hervorragende Forscher, die einen sehr offenen und auch kollaborativen Ansatz verfolgen. Und er appelliert an die US-Regierung, Open-Source-Entwicklungen stärker zu unterstützen, um technologische Souveränität zu bewahren. Und gegen der oft geäußerten Sorge, dass offene KI-Modelle gefährlich seien, argumentiert Delange, dass Open Source historisch gesehen immer sicherer war als geschlossene Systeme. Die Transparenz offener Modelle ermögliche es Sicherheitsexperten, Schwachstellen zu verstehen und auch Gegenmaßnahmen zu entwickeln, während geschlossene Modelle eine gefährliche Machtasymmetrie schaffen. Und das größte Risiko in der KI ist demnach die Konzentration der Macht. Und hier droht eine Welt, in der ein oder zwei Tech-Unternehmen ein hohes Maß an Macht und Reichtum erlangen und somit dann auch gefährliche Monopole oder Oligopole bilden. Und Open Source hingegen fördert den Wettbewerb und gibt den Nutzern auch eine Wahl. Gerade im Bereich lokale KI, Wissenschaft und Robotik gibt es Nachholbedarf. Und hier sind auch Open-Source-Modelle ein wichtiger Baustein. Gerade weil Roboter in private und physische Umgebungen eingreifen, da ist Vertrauen besonders wichtig. Nutzer wollen bei Maschinen in ihren eigenen vier Wänden genau wissen, welche Daten gesammelt werden, weshalb geschlossene, intransparente Systeme hier besonders abschreckend wirken. Genau, also das zeigt alles sehr stark in Richtung Open Source KI und das gilt umso mehr, wenn sensible Bereiche, Unternehmensdaten oder auch zentrale Prozesse involviert sind. Ja, und damit kommen wir zur Kategorie KI's Next Topmodel und da müssen wir natürlich über GPT-5.6 reden. Also es ist ja kein einzelnes Modell, sondern es ist eine komplette Familie von Modellen und die ist darauf ausgelegt, laut Aussage von OpenAI neue Maßstäbe bei Intelligenz und Effizienz zu setzen und dabei auch eine höhere Leistung bei gleichzeitig niedrigeren Gesamtkosten als bisherige Modelle zu liefern. Und dazu ein Hinweis am Rande. Das wird wahrscheinlich auch ein Grund dafür sein, dass Anthropic jetzt den Zugang zu Fable verlängert hat, weil hier anscheinend eine viel bessere Effizienz bei GPT-5.6 zu verzeichnen ist gegenüber Fable und Anthropic versuchen muss, hier auch dem Wettbewerb standzuhalten. Und das könnte sich also zumindest im Consumer oder im Low-Cost-Bereich als Nachteil für Anthropic darstellen und für OpenAI Vorteile. Wie ist jetzt diese GPT-5.6-Familie aufgebaut? Wir haben drei Varianten. Wir haben einmal das Sol-Modell. Das ist das neue Flaggschiff-Modell für höchste Ansprüche und komplexe Aufgaben. In der Mitte finden wir Terra, ein ausgewogenes Modell, das speziell für alltägliche Aufgaben erstellt wurde. Und mit Luna haben wir ein schnelles und besonders kosteneffizientes Modell. Und es gibt wichtige neue Funktionen, wie zum Beispiel den Multi-Agenten-Modus für besonders anspruchsvolle Aufgaben. Kann man die Einstellung Ultra wählen, in der dann standardmäßig 4 Agenten parallel arbeiten. Und das verkürzt die Zeit bis zum Ergebnis und verschiebt die Leistungsgrenzen auch deutlich nach oben bei komplexen Evaluierungen. Programmierung und Toolnutzung ist auch ein Schwerpunkt und Sol ist das bisher leistungsstärkste Modell für solche Aufgaben. Es setzt mit 80 Punkten im Artificial Analysis Coding Agent Index einen neuen Branchenstandard. Dank des neuen Programmatic Tool Calling können die Modelle leichtgewichtige Programme direkt ausführen, Tools koordinieren und große Datenmengen selbstständig filtern. Im Bereich Design und Wissensarbeit liefert GPT-5.6 einen deutlichen Sprung nach vorne im Bereich Design-Urteilsvermögen. Es ist in der Lage, funktionale Benutzeroberflächen zu erstellen und durch Computernutzung visuelle Fehler eigenständig zu erkennen und zu beheben. In der Wissensarbeit verarbeitet es unstrukturierte Kontexte aus Programmen wie Slack, Notion oder Google Drive und erstellt präzise Präsentationen und Tabellenkalkulationen, die sich auch strikt an Referenzvorlagen und Corporate Design halten. Also das ist ja auch ein Thema, bei dem es früher bei der KI immer mal wieder Schwächen gab und hier hat sich anscheinend die Präzision deutlich verbessert. Ja, und nicht zu vergessen Cybersicherheit und Forschung. Hier glänzt das Modell nämlich besonders bei defensiven Aufgaben wie zum Beispiel sichere Code-Reviews, Patching und Bedrohungsmodellierung. Und bei wissenschaftlichen Aufgaben und der Beschleunigung der KI-Forschung zeigt es deutliche Verbesserungen. Ja, also das Ganze klingt sehr attraktiv, weshalb wir gleich mal auf die Verfügbarkeit und die Preise schauen wollen. Die Modellfamilie wird ab sofort weltweit in ChatGPT, Codex und auch der API ausgerollt. Und wer einen kostenlosen oder einen Go-Plan hat, der erhält Zugriff auf GPT 5.6 Terra, also das mittlere Modell. Zahlende Nutzer für Plus, Pro, Business und Enterprise-Konten können auf Sol, Terra und Luna zugreifen, wobei Pro- und Enterprise-Kunden die Ultra-Einstellung nutzen können. Sol kostet 5 US-Dollar pro 1 Million Token bei der Eingabe und 30 US-Dollar bei der Ausgabe. Terra liegt bei 2,50 Dollar bzw. 15 Dollar und Luna bei 1 US-Dollar bzw. 6 US-Dollar. Zusätzlich führt GPT 5.6 ein planbares Prompt-Catching ein, das wiederkehrende Eingaben deutlich verbilligt. Ja, und da müssen wir auch noch über Grok 4.5 kurz reden. Das wurde am 8. Juli von SpaceX AI, also der neu formierten Entität nach der Integration von xAI in SpaceX, veröffentlicht und positioniert sich als hochspezialisiertes Foundation-Modell Softwareentwicklung und komplexe Code-Analysen. Es stellt einen Frontalangriff auf die bisherige Marktführerschaft von OpenAI und Anthropic in der Agentenorchestrierung dar. Also zumindest ist das das Ziel. Ob das dann in der Realität auch der Fall ist, wird man sehen. Aber auch hier einige interessante Daten dazu. Zunächst einmal basiert das Modell auf der neuen V9 Foundation Architektur und umfasst 1,5 Billionen Parameter. Der größte technologische Vorteil des Modells liegt in dem Supplemental Training und SpaceX AI hat die Entwicklerplattform Cursor ja übernommen und deren reale Entwicklerdaten dann in die Trainingspipelines integriert. Und durch diese Daten erlernte Grok zum Beispiel nicht nur die reine Syntax von Code, sondern auch das kontextuelle Verhalten von Softwareingenieuren. Und das beherrscht diffbasierte Überarbeitung Debugging in komplexen systemübergreifenden Umgebungen sowie auch die Interaktion mit Kommandozeilenwerkzeugen. Zudem wurde das Modell über hunderttausende Software-Engineering-Aufgaben mittels Reinforcement Learning optimiert. Und das liefert auch einige beeindruckende Benchmark-Ergebnisse, zum Beispiel den Deep SWE 1.0 Benchmark. Hier misst man autonomes Agentenverhalten in komplexen Codebasen und GROC 4.5 erreicht hier eine Erfolgsquote von 62%. Damit schlug es Claude Opus und liegt nur knapp hinter GPT 5.5. Der SWE Marathon Resolution Rate Pass 1 bei extrem langlaufenden Aufgaben zeigt GROC mit 29% und liefert hier eine höhere Ausdauer als zum Beispiel Claude Opus 4.8 mit 26%. Und auch als Fable mit 24%. Und dann auch der Terminal Bench 2.1 hier erreichte das Modell 83,3% und agiert damit auf Augenhöhe mit den absoluten Spitzenreitern der Branche. Und auch bei den Preisen ist GROC 4.5 attraktiv. Da wären nämlich nur 2 US-Dollar pro Million Input-Token und 6 US-Dollar pro Million Output-Token fällig. In Kombination mit einer behaupteten Verdopplung der Token-Effizienz sinken die Kosten pro gelöster Aufgabe damit deutlich. Analysen zeigen auch, dass ein Durchlauf mit GROC 4.5 nur etwa ein Fünftel der Kosten eines Opus 4.8-Laufs und ein Neuntel eines Fable 5-Durchlaufs verursacht. Die Geschwindigkeit spielt ja auch noch eine Rolle für viele Anwendungen und hier wird die Inferenzgeschwindigkeit mit 80 Token pro Sekunde angegeben. Aufgrund noch ausstehender regulatorischer Anpassungen ist GROC 4.5 derzeit noch nicht in der EU verfügbar. Ein Start in der EU wird jedoch für die nahe Zukunft erwartet. Und dann müssen wir der Vollständigkeit halber auch noch MetaMuse Spark 1.1. Mit diesem multimodalen Reasoning-Modell wendet sich Meta erstmals vom Open-Source-Ansatz ab und bietet ein kostenpflichtiges API-Modell an. Und es ist speziell für Agentic Workflows und Werkzeugnutzung entwickelt. Meta nutzt hierbei eine sehr niedrige Preisstrategie, um kostensensible Unternehmenskunden von der Konkurrenz abzuwerben. Ja, und wir haben viel über Open-Source-Modelle gesprochen, deshalb müssen wir natürlich auch Open-Source-Modelle, die es neu gibt, hier vorstellen. Da haben wir einmal Mistral AI Robostral Navigate. Und das quelloffene Modell revolutioniert die autonome Roboternavigation. Es ermöglicht Robotern die Orientierung in 3D-Räumen allein durch eine handelsübliche RGB-Kamera und Sprachbefehle, wodurch teure LiDAR-Hardware obsolet wird. Robby and Lingbot VLA 2.0 ist ein Open-Source-Modell, das das komplexe Cross-Embodiment-Problem der Robotik löst. Es nutzt einen einheitlichen kanonischen Vektor, um visuelle und sprachliche Eingaben direkt in Bewegungsbefehle für verschiedene Robotertypen zu übersetzen, was zum Beispiel in der Industrie oder auch für humane Roboter wichtig ist. Und wir haben noch Cohere Transcribe Arabic im Bereich der akustischen KI. Ist das ein spezialisiertes Open-Source-Modell für die Echtzeittranskription arabischer Dialekte, das in Benchmark-Tests Konkurrenten wie OpenAI's Whisper V3 Large hinsichtlich Genauigkeit und Geschwindigkeit massiv deklassieren kann. Und wir wollen den Blick ja auch immer ein bisschen nach Europa richten und schauen, was tut sich da. Und da bin ich speziell jetzt auf Deutschland gestoßen, und zwar auf Sophie S. Sophie S ist ein vollständig quelloffenes KI-Basismodell, das von einem deutschen Konsortium, an dem zum Beispiel Fraunhofer, DFKI, Universitäten und Startups beteiligt sind, entwickelt und auch vom Wirtschaftsministerium gefördert wurde. Und Ziel ist es, Europas digitale Souveränität zu stärken. Das Modell besitzt ungefähr 31,6 Milliarden Parameter, ist aber durch eine hybride Bauweise extrem effizient. Pro erzeugten Wort bzw. Token werden nur etwa 3,2 Milliarden Parameter aktiviert, was den Rechenaufwand stark minimiert und auch die Verarbeitung langer Texte kostengünstig macht. Durch einen hohen Anteil an deutschen Trainingsdaten, und der liegt bei etwa 15%, setzt Sophie S bei deutschsprachigen Aufgaben und beim Programmieren von Code neue Bestmarken unter den offenen Modellen. Und weil das Ganze auf Effizienz getrimmt ist, fällt es dagegen bei sehr komplexer Mathematik und bei reinem Faktenwissen hinter die internationale Konkurrenz zurück. Im Gegensatz zu den oft intransparenten Modellen aus den USA oder China legt Sophie S. seine Architektur und Trainingsdaten fast vollständig offen. Zudem wurde das Modell komplett in Deutschland, also genau gesagt in München, auf der Cloud-Infrastruktur der Deutschen Telekom trainiert. Und Sophie S. ist kein direkter Konkurrent zu Chatbots wie ChatGPT, weil es ein Basismodell ohne speziellen Dialogfeinschliff ist. Es richtet sich gezielt an regulierte Branchen wie zum Beispiel öffentliche Verwaltung, Banken, Gesundheitswesen und die Industrie, die KI-Anwendung datenschutzkonform und auch kostengünstig auf eigenen Servern betreiben möchten. Ja, jetzt schauen wir noch ein bisschen auf die große, weite Wirtschaft und da gibt es keine so guten Nachrichten für OpenAI und für Oracle. Und zwar hat S&P Global Ratings die langfristige Kreditwürdigkeit von Oracle von dreifach B auf dreifach B minus sowie das kurzfristige Rating auf A-3 herabgestuft, behält jedoch einen stabilen Ausblick bei. Und die wesentlichen Gründe für diese Herabstufung, die sind einmal ein steigendes Geschäftsrisiko durch KI-Investitionen, das Wachstum im Bereich KI-Infrastruktur, das erhöht das Gesamtrisiko für Oracle. Und das Geschäftsfeld erfordert enorme Vorabinvestitionen. Da haben wir auch schon oft hier drüber gesprochen im Podcast. Also Investitionen in langfristige Rechenzentrums-Leasingverträge. Und es birgt auch Risiken durch einen unsicheren Weg zur Profitabilität, steigende Komponentenkosten sowie einen sich schnell wandelnden Wettbewerb und das im Vergleich zum traditionellen Softwaregeschäft risikoreichere Cloud-Infrastrukturgeschäft wird voraussichtlich bis zum Geschäftsjahr 2028 fast 60% der Einnahmen ausmachen. Dann haben wir auch noch einen schwächeren Cashflow und höhere Verschuldung. Die Prognose für die Investitionsausgaben im Jahr 2027 wurde massiv von 90 auf 95 Milliarden US-Dollar angehoben. Und das wird voraussichtlich zu einem drastischen Defizit beim freien operativen Cashflow von fast 42 Milliarden US-Dollar führen. In der Folge wird erwartet, dass die von S&P bereinigte Verschuldungsquote in den nächsten zwei Jahren bei einem Wert von über vierfach verbleibt. Und es gibt außerdem auch noch ein hohes Risiko durch OpenAI, denn OpenAI stellt in diesem Zusammenhang ein zentrales Kreditrisiko dar, weil das Unternehmen schätzungsweise für etwa die Hälfte der ausstehenden vertraglichen Verpflichtungen von Oracle in Höhe von 638 Milliarden US-Dollar verantwortlich ist. Und sollte OpenAI seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen können, könnte Oracle auf großen und umfassenden Rechenzentrums-Leasing-Verträgen sitzen bleiben, die sich nur schwer oder nur zu schlechteren Konditionen neu vermieten lassen. Ja, trotz dieser Risiken bleibt der Ausblick stabil, weil S&P erwartet, dass Oracle beständige Fortschritte in Richtung Profitabilität machen wird, sobald die neuen Kapazitäten ans Netz gehen und das Geschäft skaliert. Um die Cashflow-Defizite zu decken und sein Investment-Grade-Rating zu sichern, verfolgt Oracle ja eine Strategie, die durch eine Ausgabe von Vorzugsaktien und eine geplante Eigenkapitalemission im Kalenderjahr 2026 gestützt wird. Eine weitere Herabstufung könnte jedoch drohen, wenn die Verschuldungsquote dauerhaft über 4,5-fach bleibt, die KI-Strategie fehlschlägt oder Oracle bis zum Geschäftsjahr 2029 keinen positiven Cashflow generieren kann. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Es war wieder ein Rundumschlag über verschiedene Themen. Und ich hoffe, es war für euch was Interessantes dabei. Danke an dieser Stelle, dass ihr so lange zugehört habt. Und wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann kann ich euch schon auf die nächste Folge in der nächsten Woche hinweisen. Dann wieder zusammen mit Yusuf. Dann werden wir das wieder zu zweit machen. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder etwas länger gehen, weil wir ja uns immer etwas ausführlicher auch über die Themen unterhalten. Das war jetzt mehr im Sinne einer News-Zusammenfassung. Aber ja, ich hoffe, wie gesagt, auch dieser Telegram-Stil hat euch geholfen, hat euch interessiert. Und ich würde mich sehr freuen, auch im Namen von Yusuf, wenn ihr diesen Podcast oder diesen Kanal abonnieren würdet und uns eine Bewertung hinterlasst. Schickt uns auch gerne eure Meinung, eure Kommentare, eure Themenwünsche. Wir gehen auf alles ein und lesen uns auch alles durch. Bleibt mir nicht viel mehr, als euch eine gute Zeit zu wünschen bis zur nächsten Woche. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und ja, dann hören und sehen wir uns hier an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss, macht's gut, euer Christian.